SRF 1. SRF 1.
Guten Abend am Donnerstagabend. Heute in der Schnabelweide haben wir es von einem zweifachen Schweizer Meister. Aber nicht im Sport, sondern im Reden, Mundartreden vor Leuten auf der Bühne. Poetry Slam heisst das. Und es ist auf eine Art eben doch auch eine Sportart. Wortakrobatik vor Publikum. Eine Sportart, die der Berner Christoph Simon so gut beherrscht, dass er zweimal Schweizer Meister geworden ist im Poetry Slam. Zum Beispiel mit dem Stückchen hier. In einem Text und gleichzeitig auch in einem Test, wo es um Lebenserwartung geht.
Ich stelle euch ein paar Fragen. Und bei jeder Ja-Antwort dürft ihr von euren 100 Jahren 5 abziehen. Seid ihr ein Mann? Lebt ihr überwiegend nicht in der Schweiz? Verdient ihr weniger als 300 Franken im Tag? Habt ihr es schon wieder nicht geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören? Könnt ihr es im Saufen mit einem Schriftsteller und Studienabbrecher aufnehmen? Angenommen, die Batterie von eurem Elektrobike ist leer. Täuscht ihr eine Oberschenkelzerrung vor und bestellt ein Taxi? Passiert es nicht regelmässig, dass ihr in ein Zimmer kommt? Und ihr müsst alle eure schauspielerischen Fähigkeiten aufbieten, um wenigstens so zu tun, als wüsstet ihr noch, warum ihr ins Zimmer gekommen seid. Hat zu euch schon mal jemand gesagt, sorry Kollege, ich kann nicht mehr mit dir joggen, ausser die nehmen mir etwas zu lesen mit. Wie alt werdet ihr? Wie alt wollt ihr werden?
Der Christoph Simon, Wortakrobat und Mundart-Bühnenpoet. Um ihn geht es ganz ausführlich. Ich gehe 5 Minuten hier in der Schnabelweide in der Mundart-Sendung auf SRF 1. Und wenn Sie sich übrigens Wunder nimmt, woher das der Familienname Wunderli kommt, dann sind Sie heute Abend hier auch ganz richtig. Das erfahren Sie nämlich auch noch in dieser Stunde. Willkommen in der Schnabelweide, Redaktion Susanne Sturzenegger, Moderation Christina Lang. Der Musiker Tanu Wiesler auf SRF 1. Die Hauptperson heute Abend in dieser Schnabelweide heisst Christoph Simon. Und wenn der Mann sich selber beschreibt, dann macht er das ganz kurz und bescheiden.
Ja, ich bin Schriftsteller und Slam-Poet im mittleren Alter, wohnhaft in Bern.
Dabei ist der 43-jährige Berner und dreifache Vater auch Romanautor und zweifacher Schweizer Meister im Poetry Slam. In dieser Art von Dichterwettkampf, wo die sogenannten Slam-Poeten ihre eigenen Texte vor Publikum vortragen. Der Christoph Simon ist aber auch mit eigenen berndeutschen Soloprogramm unterwegs. Das eine heisst «Glück ist». Und darum hat meine Kollegin Susanne Sturzenegger den Christoph Simon gefragt, was denn für ihn Glück sei. Seine Antwort: nicht Gesundheit oder Reichtum, sondern
bei Sacht sein. Es gibt da eine Geschichte von Jack London, wo er einen Matros beschreibt, der auf der Welt mehr die außergewöhnlichsten Abenteuer lebt. Es mit sehr Schlangen zu tun bekommt und mit Meuterei. Und seine Gedanken sind nur auf die Farm gerichtet, wo er sich mit seinem Lohn kaufen will. Und wir denken, Glück sei bei Sacht sein, egal ob man es mit Meuterei zu tun bekommt oder mit alltäglichen Gleichmäßigkeiten.
Und gelingt Ihnen das immer?
Ja, am besten gelingt es dann, wenn man sich in einem Projekt verlieren kann.
Das Projekt, das Christoph Simon im Moment gerade dran ist, wo er bei der Sache ist, intensiv und zielgerichtet daran arbeitet, ist das neue Bühnen-Solo-Programm, das dann im Oktober Premiere hat. Und da ist er jetzt eigentlich schon recht weit.
Also ich habe es geschrieben, also mit meinen Autorenfreunden den Text fertig gestrichen und zusammengebündelt und geordnet. Und bis jetzt am Lehren, oder der nächste Schritt wäre vor Leuten, die ich gerne habe, die mir nichts zu leid tun, mal zur Aufführung bringen und von ihnen sagen, wann ich auf den Stuhl sitzen soll und wann nicht. Also ich habe das Gefühl, sie kurz vor dem Fertig sein, aber das werden dann die Stimmen aus dem Publikum weisen.
Was ist die schwierigste Phase?
Man pendelt ja immer zwischen Grössenwahn und Selbstzweifel. Und das Schwierige ist, vom einen Stadium ins andere geworfen zu werden. Wenn man alles blau und optimistisch sieht, dann braucht es ja nur eine Seite, die man herausfindet, die funktioniert nicht, um dann ins grösste Jammertal geschossen zu werden. Und dann nicht den Mut zu verlieren und einfach weiterzumachen und halt doch ein bisschen fleissig zu sein und diszipliniert und dran zu bleiben. Nicht einfach nur aus Lust und Freude zu arbeiten, sondern einfach mal müssen sich durchboxen. Das finde ich aber so schwierig und das weiss man nie, wenn das einem verwünscht, wieder so etwas.
Er ist selbstkritisch, hinterfragt seine Arbeit, hört auf das Feedback von anderen. Aber irgendwann kommt dann schon auch Glücksgefühl, dann, wenn der Christoph Simon endlich auf der Bühne steht. Das hört man da in einem kleinen Ausschnitt aus «Glück ist». Es ist eine Aufnahme von Schweizer Radio SRF vor gut einem Jahr.
Glück ist ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Glück ist, so kann man einen Muckenstich zu kratzen, bis es blühtet. Glück ist jeden Tag von neuem am Arbeitsplatz die strukturelle Alkoholunterversorgung zu meistern. Glück ist, anderen dabei zu helfen, toleranter zu werden. Fragt mal eure Gäste, ob sie gerne ein Glas Champagner hätten und serviert ihnen dann Rimus. Glück sind Ferien, Familie, hingegen Familienferien. Glück wäre ein Sternschnuppe und ein Wunsch, der Erfüllung geht. Glück wäre mal, einen realistischen Actionfilm zu sehen. James Bond jagt den Bösewicht über den Bahnhofplatz. Am Bösewicht gelingt es aber gerade noch, die Mehrfahrtenkarte zu stempeln und in Bus zu kumpen.
Glück sei auch, wenn man mit Menschen, die man nichts mit ihnen zu tun hat, auch tatsächlich nichts zu tun hat mit ihnen, sagt der Christoph Simon auch noch. In einem anderen Bühnenprogramm geht es um wahre Freunde. Aber in Zeiten von Facebook und so ist das ja mit diesen Freunden so eine Sache. Darum die Frage, was ist denn für ihn ein wahrer Freund?
Ah, ein Freund ist jemand, der ihm hilft, ohne dass man ihm drohen muss. Ein Freund ist jemand, wo man sich geborgen fühlt und jemand, der Mitgefühl hat, jemand, dem man vertrauen kann. Bei einem Freund fühlt man sich gleichzeitig sicher und frei.
Eben im Facebook, ich habe es vorher schon erwähnt, da hat man vielleicht 200, 300, 400, 500 Freunde. Wie viele wahre Freunde haben Sie?
Das ist schwierig zu sagen und einen schwierigen Maßstab anzulegen. Aber wenn ich jetzt sage, für welche würde ich einfach mein Leben hergeben, dann wäre es 2. Und für die, die ich je nachdem, wenn ich gerade in einer guten Stimmung bin, mein Leben würde hergeben, dann wäre es vielleicht 4, 5, 6. Und für die, die das Gefühl haben, es schaut etwas dabei raus, wenn ich es hergebe, dass sie vielleicht nicht mehr Freunde, das sind auch vielleicht so Leute, die einem nachstehen und einem weiterbringen.
Finden Sie schnell neue Freunde?
Es gibt in diesem Business, wo ich tätig bin, wo man sich so viel am Abend trifft, mit regelmäßigem Alkoholeinfluss, mit so viel Hormonen, die man ausgeschüttet hat, vorher die Panik vor der Bühne und nachher die Lösung überstanden zu haben, da ist es sehr einfach, sich mit jemandem nachzufühlen und sich zu verschwüstern. Also gerade im Slam-Bereich, in dem, das sind alles Bühnenliterate, auf die Bühne gehen, 5 Minuten alle Ängste machen, die man kann. Und dann gibt es einfach den Ausdruck Slamili, also man verschmilzt dann zu einer Art Familie für den Abend, für die nächste Woche, für ein paar Likes auf Facebook. Aber ich bin nicht sicher, ob das dann die sind, die für die eigene Beerdigung aufstehen, so früh am Morgen.
Christoph Simon nimmt sich Zeit bei seinen Antworten, macht manchmal lange Pausen und überlegt sich gut, was er sagen soll. Auch auf der Bühne ist er vom Auftritt her eher zurückhaltend. Obwohl das, was er sagt, zum Teil recht scharf oder böse ist, gumpelt er nicht umeinander oder haut nicht so auf den Putz wie andere Slam-Poeten. Vielleicht liest man wegen dem immer wieder das Gleiche über ihn. Schüchterner Berner gewinnt Kabarett-Casting oder scheuer Berner auf Basler Bühnen. Christoph Simon kann das mit dem Schüchsein nicht ganz nachvollziehen.
Stimmt ja nicht. Also, stimmt ja wirklich nicht.
Sind Sie denn auf den Bühnen ein anderer als sonst im Leben?
Ich glaube es nicht. Der Bühnentext, weil ich ja kein Schauspieler bin, muss ja möglichst nach bei mir sein. Wenn ich dort von einem Ich erzähle, wo Freunde probiert, das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann muss man mir ja glauben. Also muss der Typ einigermaßen in meiner Sprache reden, einigermaßen in meinem Alter daherkommen. Also sonst müsste ich mich einfach verstellen, was ich nicht kann. Auf der anderen Seite ist eine Bühne natürlich immer eine Überzeichnung von etwas. Also eben, da kann man die Sachen sagen, die man im Alltag vielleicht ein bisschen schöner ausdrückt oder ein bisschen umspielt.
Also man kann ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Man muss auch.
Ja, man muss vor allem, ja.
Im Oktober kommt jetzt Ihr neues Programm raus, «Zweite Chance» heisst es. Glück und Freundschaft, «Zweite Chance», das sind alles noch wichtige Lebensthemen, die Sie da bearbeitet haben, Christoph Simon. Kommt das Interesse an diesen Themen von Ihnen aus dem Psychologiestudium nach, das Sie gemacht haben?
Ja, sicher. Also, ich habe Psychologie studiert, weil mich das Verhalten des Menschen fasziniert und seine Gefühle, sein Denken. Und aus diesem Grund habe ich das Studium dann auch wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass es mich künstlerisch interessiert und nicht wissenschaftlich betrachtet. Mich interessieren Gefühle, Gedanken von meinen Nächsten und mit denen wollte ich, ich probiere alles, das Leben Tag um Tag überschüttet irgendwie zu fassen und auch die Einsichten und Ansichten zu sammeln und zu ordnen, in Geschichten zu drücken.
Ihre Stärke, das sind die feinen Alltagsbeobachtungen. Gehen Sie dann auf die Straße, gehen Sie Kaffee, gehen Leute beobachten oder wie kommen Sie auf die Ideen, auf die Geschichten?
Also ich sträube mich nicht dagegen, etwas in meiner Biografie zu suchen, zu führen zu gehen. Ich gehe immer wieder in die Tagebücher und in die Notizbüchle. Und jetzt mit den Kindern gehe ich sogar so weit, Zeug, was ich rauslasse, zu notieren und einfach eins zu eins einzupacken in die Geschichten, wie ich sie gerne hätte. Also Geschichten sind auch nicht wahr in dem Sinn, dass sie autobiografisch sind, aber sie beschäftigen sich halt immer mit Sachen, wo wir selber nach sind. Das habe ich bei den Romanen so gemacht und das mache ich jetzt beim Bühnenprogramm auch so. Bei den Romanen war es halt vital gewesen. Du bist 3 Jahre an etwas und hast keine Ahnung, ob du jemals fertig wirst. Du bist auch häufig nur mit etwas am Scheitern. Und dann musst du dich ja mit etwas beschäftigen, wo du selber nicht rauskommst, wo du weiterkommen willst, falls es nicht kein Buch gibt, dass du dann wenigstens etwas begriffen hast über dich oder über wie die Welt läuft.
Er nimmt seine Geschichten aus seinem Leben. Aber wenn wir das hier hören, wahrscheinlich nicht eins zu eins.
Die letzten Monate bin ich nur nackt rumgelaufen. habe mich lange umschmeicheln von Luft und Wasser und Erde und Feuer wie ein griechischer Halbgott. Wenn ich doch mal Lust hatte, etwas anzulegen, haben wir mit Fingerfarbe ein T-Shirt auf den Körper gemalt. Ich habe also so prächtig, pur, pompös, naturlyrisch im Rosengarten. Fragt mich ein Polizist, was macht ihr da? Ich leue. Legt etwas an. Geht nicht, ich leue. Ich möchte das Gespräch nicht in allen Verzweigungen wiedergeben, aber für ihn war ich ein Attentäter auf die Ordnung, auf die Sitte, auf den Landfrieden. Ich bin ein Verbrecher, weil mir so zeigen, wie ich bin, statt so, wie mir der Volksgeschmack will. Angefangen hat es ganz harmlos mit einer Runde Strip-Poker bei gierigen Freunden. Am Ende bin ich im Morgen grauen heim mit nichts an, als einem Schal um den Hals auf Flip-Flop. Wo mit Nachbarn als Sammy Klaus gebucht haben, habe ich mir natürlich einen mega langen weißen Bart umgehängt. Wegen dem Kinderschutz. Ein paar Kollegen haben mich zum Nacktreiten eingeladen. Ein unvergessliches Erlebnis. Wir sind über die Jura-Weiden galoppiert. Und wir haben ausprobiert, was beim Nacktreiten gebiger ist, kürzere oder längere Steigbügel. Ich bin schon früher gerne geritten. Ich habe gerne Ross, das ist meine feminine Seite. Eigentlich bin ich eine halbe Frau. Ich lese gerne Roman, kann nicht Ping-Pong spielen. Ich liebe Salat, Baileys, Kerzen, Windspiel, Gefühl. Um was geht es im Leben? Um Freiheit, um Gleichheit und um einen Kaffee Latte zum Morgen. Hey Mitbewohner, du hast alle Milch für deine Cornflakes gebraucht. Ich werde vor deinen Augen verdurst. Ist dir das klar? Wie heiss ist eigentlich? Oh Mann, leg wenigstens Unterhosen an, wenn du mit mir redest. Auf mein äusseres Bild nehme ich mir nicht zu viel ein. Mich mit James Dean zu vergleichen, wie es auch schon gemacht worden ist. Ist etwa so, wie wenn man Chanel Nummer 5 mit einem WC-Spray vergleicht. Aber ja doch, Realität sind genug, um zu wissen, dass viele froh wären, sehen sie auch nur ein bisschen so aus wie ich. Wenn ich aus dem Haus gehe, führt das regelmässig zu Blechschäden, Ehekrisen und Herzinfarkt. Hey Mitbewohner, ich gehe kurz Ziggis holen. Vielleicht informierst du schon mal vorsorglich die Ambulanz oder die Feuerwehr oder so.
Der Christoph Simon hat einen ganzen trockenen, zum Teil auch schwarzen Humor. Erzählt auf der Bühne ganz emotionslos von ganz abstrusen Sachen. Erinnert einem ein bisschen an den typisch britischen Humor. Der Vergleich gefällt ihm noch. Der Humor mit dem Bösen, mit dem Bitteren, der dann halt auch irgendwie auf ihn selber zurückfalle. Das sei bei ihm auch so, erklärt er. Und
ich finde selber dann nur etwas lustig, wenn es nicht lustig gemeint ist. Ihr tragt es nicht, wenn jemand eine halbe Stunde lang Witze erzählt, aber ihr tragt es sehr gut, wenn jemand von seinen Konflikten, von seinen Problemen erzählt. Und umso herziger, umso rührender, umso lustiger ist es eben, wenn die Konflikte jetzt mal nicht um Flüchtlingsschicksal oder um Atomtestüberwindungen gehen, sondern es darum geht, dass man nicht weiss, wie man den Hund soll schamponieren oder ein Kind in der S-Bahn hat liegen oder darum sehe ich mich sicher nicht als Humorist oder als humoristischen Autor, sondern einfach als Geschichtenverzähler. Und die Geschichten kann ich halt mal so und mal so, je nach Ziel und je nach Problem, ob die Figur hat, sind sie halt dann schwärzer oder heller oder trauriger oder eben lustiger.
Bei was lachen denn die Leute am meisten?
Was man, glaube ich, gerne hat, ist, wenn jemand zum Beispiel behauptet, was Glück sei oder was Freundschaft sei, und selber aber diesen Maßstab natürlich nicht gerecht werden
kann. Nicht alle können ab dem Gleichen lachen, aber Christoph Simon hat offensichtlich etwas, das bei den meisten Leuten ankommt. Und vielleicht ist es ja gerade auch seine zurückhaltende Art, wie er die Geschichten erzählt.
Es gibt Virtuosen, es gibt Leute, die doppelt so viele Wörter in halb so viel Zeit loswerden und dreimal mehr Pointe bringen und sie können reimen und sie können drei Sprachen auf das Mal. Aber ich glaube, Virtuosität beeindruckt einem nur dann, wenn ihm die Person auch irgendwie etwas preisgibt. Also ich hocke nicht her und denke so, was gebe ich heute Preis von mir? Aber ich will nur Geschichten erzählen, wo ich selber irgendetwas über mich herausfinde oder an mir etwas kratzen, was bedeutsam ist für mich. Und das im besten Fall überträgt sich eben auf jemand anderes, wo merkt, also es gefällt mir zwar nicht, aber ihm scheint es wichtig zu sein. Das kann ja auch schon etwas
Bevor Sie ja mit Mundart erzählen angefangen haben, haben Sie Schrift Deutsch Roman geschrieben. Wie ist es zu diesem Wechsel gekommen?
Also da hat eine Stadt einen Wahnsinns-Einfluss auf mich. New York. Ich bin zweimal in New York in meinem Leben. Vor 20 Jahren hat mich New York zum Schriftsteller gemacht. Dann bin ich zurückgekommen, habe die Uni aufgehört und die Stadt gewechselt und angefangen zu schreiben. Und vor 3 Jahren hat sie mich zum Bühnenautor gemacht. Ich war dann mit einem Romanprojekt in New York und nicht weitergekommen. Und dann aus lauter Frust habe ich halt die Bühne angefangen zu besuchen und englische Texte vorgelesen. Nur, dass ich etwas mache im hysterischen Bewusstsein. Irgendetwas musst du ja machen. Du kannst jetzt nicht einfach da hocken und nicht einen Roman schreiben. Also musste ich immer die Texte schreiben, die man am Abend halt auf der Bühne zeigt. Und mein Englisch ist nicht super, aber das ist von vielen anderen New Yorker auch nicht. Es hat auch gespielt, dort irgendwie auch keine Rolle. Dort darf man irgendwie alles probieren. Dort darf man vor allem mal etwas probieren, was man sich eigentlich gar nicht zutraut. Wie zum Beispiel mal herstehen und etwas auswendig erzählen. Oder einfach so, frei von Leber weg. Und dann bin ich mit dem Bewusstsein bin ich zurückgekommen. Ich hatte ja immer noch keinen Roman gehabt. Und dann habe ich halt auf die Slam bin ich gestanden, wo ich dann doppelt so alt bin als die meisten, die mitmachen und erzählen halt meine Geschichten. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass es ein Höllenfakt, etwas zu machen, wo man sich gar nicht zutraut, ein neues Feld erkunden, von einem 5-Minuten-Text mal zu einem 20-Minuten-Text und dann zu einem Abendprogramm kommen. Und das hat mich noch seit langem nicht mehr so befeuert und so entfacht, wie die letzten 3 Jahre auf der Bühne herauszufinden, wer ich sein will, was ich kann. Und wie ich es überbringen oder so.
Sie haben gesagt, Sie haben angefangen, Text für die Bühne zu schreiben, weil Sie nicht mehr weitergekommen sind mit dem Roman. Wenn Sie auf der Bühne sind, dann sehen Sie das Publikum vor sich. Das ist anders als der Leser daheim. Den sehen Sie nicht, wenn er Ihr Buch liest. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die Reaktionen gerade mitbekommt?
Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so wird vergiften, die Bühne. Ich habe immer gemeint, und meine es eigentlich immer noch, ich sei ein Buchautor. Mir gefällt das zurückgezogene Leben, wie ein Schildkrott, ein bisschen etwas machen, es nachher einem Verleger geben, ein halbes Jahr später ist es als Buch da, und man muss nicht dabei sein, wenn jemand es nach der Hälfte zusammenklappt und weglegt. Hat mir immer gefallen, gefällt mir immer. Aber nachher hang herum auf der Bühne zu wissen, nächsten Freitag trete ich auf mit 5 neuen Minuten. Die mache ich zum ersten Mal. Also die Woche ist so intensiv wie selten irgendetwas. Ja, ich habe mir gedacht, Bühne, ja, es bleibt ja nichts übrig. Und die Leute haben und dann haben sie es wieder vergessen. Das stimmt. Aber bei einem Buch ja genau gleich. Ist ja der Autor, der die eigenen Bücher am längsten im Büchergestell hat. Und vor allem erwacht man am nächsten Morgen und weiss, ja, nächsten Freitag habe ich ja wieder etwas, was ich neu ausprobieren will. Es ist ein Konstanz. Belohnt werden, beschenkt werden mit Gefühl, das man als Schildkrott, als Romanautor eben höchstens eine Bauchvernissage hat.
Sind Sie denn heute mehr ein Bühnentier als der Schriftsteller?
Jetzt und bis im Herbst und nächstes Jahr noch. Und dann habe ich etwas dann mal gesehen. Dann ziehe ich mich wieder zurück und mache mal endlich mein weltliterarisches 800 Seiten öffnen.
Da sind wir gespannt. Vorher geniessen wir Christoph Simon aber noch mal auf der Bühne mit Geschichten aus dem Alltag.
Der Alltag ist ein Rätsel. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Und es wäre ja so einfach, aus dem Alltag auszubrechen. Man müsste nur mal im Schwimmbad quer schwimmen. Man müsste nur mal jemanden mit der Frage überraschen: Du, hast du zugenommen? Aus dem Alltag ausbrechen. Wir müssen nur mal verkehrt durch einen Kreis fahren. Ein Polizist anhauen, für das er einem aus dem Weg geht. Im Kleiderladen mal ganz imposant den vollen Preis zahlen. Wir müssen nur mal auf ein Velo steigen und sich einbilden, wir sind auf einer Harley Davidson mit ohne Helm, mit dem Wind in den Haaren. Wir müssen nur mal bei der Dentalhygienikerin einschlafen. Oder mit ihr zusammen Zahnseide verhäkeln. Wir müssen nur mal einen Aschenbecher als Geschirr brauchen, statt immer das Geschirr als Aschenbecher. Wir müssen nur mal einen Nasenböck aus dem einen Nasenloch rausnehmen und in das andere Nasenloch wieder rein tun. Wir müssen nur mal alles in einem anderen Licht sehen. Zuerst sagst du, shit, das Leben ohne Nieren. Und dann denkst du, die Dialyse ist super, endlich habe ich Zeit zum Lesen. Dabei gehe ich gar nicht in die Dentalhygiene. Wenn ich weissere Zähne will, gehe ich ins Solarium. Apropos aus dem Alltag ausbrechen. Vorletzt bin ich ins Migros. Direkt an die Kasse. Habe den Trennstab auf das Fliessband gelegt. Und sonst nichts, weil ich den Trennstab kaufen wollte. Die Frau an der Kasse hat den Trennstab vorgetan. Ich habe ihn wieder hergetan. Sie hat ihn wieder vorgetan. Das ist der längste Nachmittag geworden von meinem Leben.
Ich glaube, ich weiss genau, an was das sei, dass wir alle, die das jetzt gehört haben, denken, wenn wir das nächste Mal an einer Kasse anstehen. Christoph Simon heisst der Mann, der solche Geschichten erzählt. Susanne Sturzenegger hat ihn uns vorgestellt. Er ist Autor und Slam-Poet. Im Herbst, also ab Oktober, ist er mit seinem neuen Programm unterwegs. «Zweite Chance» heisst das. Das ist der Donnerstagabend auf SRF 1. In 2:30 der Stefan Eicher mit dem Money Matter Song «Hemmige».
Es gibt Leute, die würden alle die Wege nie ein Lied von singen, so wie ich jetzt hier. Ich singe und kein Preis, nicht püt es nicht, weil sie mich haben. Sie wären vielleicht gern im Grund noch recht und denken, das sei ihr ein grosser Pech. Und es lastet auf ihnen wie ein schwerer Stein, dass sie mich haben. Ich weiss, es macht dem Eis, verschlägt ihn die Stimme. Doch dünkt sie manchmal schon, es sei nicht so schlimm. Gleiches Glück auch, wenn es gar nicht will, dass wir Hemmige haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass noch schlechter Bäume aufkommen, ey, dass wir Hemmige haben. Hübsches Mädchen hier her. Jetzt schauen wir doch höchstens ein auf den Weg, weil wir Hemmige haben. Und wenn er sieht, was heute der Mensch hat rot, so sehe ich wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch offen ist allein, dass sie Hemmige.
Das ist die Sendung Schnabelweit auf SRF 1. Fragen von Ihnen nehmen wir sehr gerne entgegen. Fragen zu der Mundart, zu Begriff, zu Redewendungen oder zu Familiennamen. Die erste Frage, die wir heute Abend beantworten, die kommt aus dem Kanton Zürich, von Meilen, von der Christine Altmann Glaser. Und es ist eigentlich nicht eine Frage, sondern gerade eine Topo-Frage, wo es ums Tanzen geht. Die Frau Altmann hat uns nämlich geschrieben wegen zwei Wörter, die man für Tanzen kann brauchen kann. Schwufen und schregeln. Von wo kommen die beiden Wörter? Die Antwort gibt unser Mundartredakteur Christian Schmutz.
Fangen wir mit dem Importierten an. Schwafen ist von Deutschland zu uns gekommen. 1899 schrieb der Grimm im grossen deutschen Wörterbuch, Schwaf sei ein Studentenausdruck für ein Tanzvergnügen niederer Stände im mitteldeutschen Gebiet zu Hause. Also Thüringen, Sachsen. Das Verb Schwafen geht auf Schweifen zurück. Althochdeutsch Schweifen hat geheissen, schwingen, in Drehung versetzen, bogenförmig gehen. Und eben das Schwingen und Drehen ist ja typisch für das Tanzen, inhaltlich also naheliegend. Aber wieso jetzt Schwafen mit O? Gleich wie in gewissen Regionen von der Nordostschweiz tut man im Ostmitteldeutschen Wörter auf «ei» oder «ei» mit «o» aussprechen. «Stoh» statt «stei», «lotere» statt «leitere» und eben «schwafe» statt «schweife». Von dem Regionalwort ist es dann in die städtische Studentensprache und von dort mit Wanderstudenten und Fahrenden bis in die Schweizer Umgangssprache gekommen. Der Ausdruck «schwafe» kennen sicher noch viele. Schrägle hingegen ist mir weniger bekannt gewesen. Also die ursprüngliche Bedeutung in der Schweiz und im Süddeutschen ist schräg gehen, im Zickzack gehen, beim Gehen die Beine aneinander schlagen. Gehen schrägle. Und von dem etwas negativen, etwas uneleganten Fortbewegen mit krummen Beinen ist es zu einem scherzhaften, burschikosen Ausdruck für das Tanzen gekommen. So nämlich beschreibt es das Schweizerdeutsche Wörterbuch das Idiotikon. Anfangs des 20. Jahrhunderts hat es mehrere Belege für Schrägle oder Schrägle in den Regionen Bern-Luzern gegeben. Ja, so Tanzen, das ist gerade vom Land früher sehr eine wichtige emotionale Freizeitgestaltung gewesen. Gerade auch von den Jungen. Schwafen, Schrägle, Schleifen, Schwöbeln, Schlinken, Schlötterle, das sind so ein paar Begriffe, die in der Schweiz vor 50 bis 150 Jahren für das Tanzen so Brauch gekommen sind. Ja, Sachen, die ihm so nachstehen, die tut man gerne mit neuen Begriffen umschreiben. Das ist ja heute nicht anders. Auch jetzt kommen wir noch gerade in den Sinn. Atageli schlinken. Da haben sie früher bei uns im Friburgischen gespöttelt von einer Tanzveranstaltung. Atageli, das ist so ein eine beschränkte, eine liederliche Frau. Also so eine Luderschletzete, könnte man es heute übersetzen.
Meine Herren, was sind denn das für Ausdrücke, Tageli Schlinkette? Aber auf jeden Fall sind da noch ein Haufen von diesen alten Ausdrücken fürs Tanzen. Vielleicht mehr in der Erinnerung, weder im Alltag. Vielleicht sollten wir einfach alle wieder ein bisschen mehr tanzen. Nicht um ein Tanzstück, sondern um ein altes Volkslied geht es jetzt aber bei der nächsten Hörerinnenfrage. Und die kommt von Langenthal im Kanton Bern, von der Hedi Jost. Es geht ihr um das alte Volkslied hier, das sie ja vielleicht auch können.
Es ist nimmer die Zeit, wo Albe isch gsi, wo ni mit meinem Schömmeli auf die Schmittenbrück bin. Juhe, wo ni mit meinem Schömmeli auf die Schmittenbrück bin.
Jetzt fragt Hedi Jost, was eine Schmittenbrück bedeutet. Das werde ja auch gebraucht bei einer Schmitte, wenn es dort gar keine Brücke, keine Brücke heig. Auch auf diese Frage hat der Mundartexperte Christian Schmutz eine Antwort.
Ja, Brücken gibt es viel auf der Welt, echte und im übertragenen Sinn. Ein Brückli kann zum Beispiel auch vor dem Haus so ein erhöhter Sitzplatz sein. Der Brück- oder Brüggiwagen für einen Tafelwagen. Oder beim Eingang in die Bühne vom Bauernhaus, dort haben sie eine Brücke gemacht, dass sie so Rundhölzer am Boden. Oder beim Turnen kann man eine Brücke schlagen und so weiter. Aber ich muss sagen, ich kenne Kinderspuren, dass es bei einer Schmitta spezielle Brücke gegeben hat. Die Frau Jost singt ja, wo ich mit meinem Schimmeli auf die Schmittenbrücke bin. Ich glaube, da steht wirklich eine echte Brücke dahinter. Das sieht man, wenn man die verschiedenen Varianten von dem Lied anschaut. Nicht an allen Orten kommt nämlich die Schmittenbrücke überhaupt vor. Ich habe nämlich auch gefunden, es ist nicht mehr die Zeit, wo Alben war, wo ich mit meinem Schimmel auf die Schmitten war. Also, mit Schmitten war ich, wir selber das Lied auch gesungen. Früher auch, so beim nächtlichen Kaffee machen. Und wenn es der feuchtfröhlich kam, haben wir gesungen, wo ich mit meinem Schimmeli zu Schmitten war. also in der Ortschaft. Oder die Liedvariante mit der Brücke geht so: Es ist nicht mehr die Zeit, die einmal war, wo ich mit meinem Schimmeli über die Schmittenbrücke bin. Zu Lotzwil zum Beispiel, südlich von Langenthal, dort gibt es tatsächlich eine Schmittenbrücke. Offiziell. Das ist eine Brücke über die Langenthal im Oberdorf. Da hat es sicher einmal eine Schmitte in der Nähe gegeben. Und vielleicht besingt das Lied ja genau die Schmittenbrücke dort. Vielleicht. Aber eben schon nur, weil es die ursprüngliche Form des traditionellen Volksliedes ist, das ist praktisch nicht mehr rauszufinden. Weil so Lieder meistens nur mündlich überliefert wurden, da hat auch jeder Sänger, jede Sängerin es halt so angepasst, dass es für sie inhaltlich Sinn gegeben hat, dass es funktioniert hat im Kopf. Und da ist das Weltbild von einem Oberaargauer, der eben die Schmittenbrücke von Lotzwil kennt. Oder das Weltbild von einem Rossbesitzer, der regelmässig in die Schmitten müssen hat. Oder von einem Freiburger oder Bündner, der das Dorf Schmitten kennt. Halt ging so ein bisschen anders. Da hat man es individuell angepasst und ging ein bisschen anders gesungen.
So ist das mit diesen Volksliedern und diesen verschiedenen Varianten im Text. Also Mundartspezialist Christian Schmutz, der für die Antwort auf die Frage von der Hedi Jost aus Langenthal die Schmittenbrücke im Volkslied sprachlich auseinandergenommen und wieder zusammengebaut hat. Das ist die Sendung Schnabelweide auf SRF 1. Schön sind Sie dabei und schön, wenn Sie uns schreiben mit Ihren Fragen, ganz einfach via srf1.ch. Ein Mail ins Studio schicken. Schön, wenn Sie jetzt noch ein bisschen hören, wenn Sie nämlich jetzt noch ein bisschen bleiben, dann erfahren Sie, was es eigentlich mit dem Familiennamen Wunderli genau auf sich hat. Schottisch auf Appenzellerart von einer Zuckerfamilie bauen, Volka auf SRF 1. Witzig, hässig oder wunderlich, das kann man alles sein. Aber so kann man auch heissen. Witzig, hässig oder Wunderli. So wie der Philipp Wunderli aus Meilen im Kanton Zürich, der uns auf den Telefonbeantworter gerät, den wir hier haben, wo man Fragen durchgeben kann zu den Familiennamen. Die Nummer von diesem Telefonbeantworter, die ist übrigens 044 366 11 05. Und ich gebe sie noch einen Beitrag der gerne noch einmal an. Jetzt aber hören wir zuerst die Frage vom SRF1-Hörer Philipp Wunderli.
Wir sind Bürger von Meilen und in 1350 um. Bis dann geht unseren, der Lebenslauf zurück, also Stammbaum. Und ich möchte wissen, was der Name Wunderli bedeutet.
Die Antwort auf die Frage die kommt von Andreas Buri, Redakteur beim Schweizerischen Wörterbuch Idiotikon, im Gespräch mit unserem Mundartredakteur Markus Gasser.
Der Name Wunderli, das kleine Wunder, kennt man da drin gesehen, so wie eine Art Wunschname, den die Eltern ihrem Kind geben. Das kennt man ja aus dem Chinesischen und auch eigentlich von den germanischen Namen, dass man Namen gibt, wo man sich wünscht, dass Kinder so werden. Ist das Wunderli der Ausdruck von grosser Freude von den Eltern, Andreas Burri?
Es wäre natürlich schön, wenn man den Namen so könnte deuten, wenn der Erste, der den Bi- oder Familiennamen nachher hätte, vielleicht als Kind so wäre benannt worden. Aber ich vermute, das ist doch auch nicht der Fall. Natürlich steckt die Wortfamilie Wunder in dem Familiennamen Wunderli, allerdings in der Adjektivform Wunderlich. Drinnen steckt also Mittelhochdeutsch Wunderlich, Althochdeutsch Wunderlich, Schweizerdeutsch Wunderlich, Wunderlig, Wunderli. Und das Adjektiv bedeutet außergewöhnlich, bemerkenswert, seltsam, sonderbar, merkwürdig, geht ein bisschen weiter ins Negative rein, launisch, reizbar, zornig, aber auch etwa neugierig. Es ist also sicher ein Übernahme, der erste Wunderlich, Wunderli hat seinen Namen bekommen als Übernahme. Jetzt kann man sagen, eher ein bisschen positiv, also bemerkenswert, vielleicht aber eher ein bisschen negativ, launisch, reizbar. Das können wir natürlich heute nicht mehr aufschlüsseln. Wenn man so Übernehmen anschaut, die nach Charaktereigenschaften gegeben worden sind, wie hässig, zörnli, kann man vielleicht eher als Negativen anschliessen. Aber wir wissen natürlich auch, dass es Namen gibt wie witzig, stark, wacker, zäh. Und die sind doch eher positiv. Also es könnte ja auch einen positiven Hintergrund haben. Der Name ist alt und tatsächlich lässt er sich sicher ins ausgehende Mittelalter zurückverfolgen. Johann Wunderlich, 1357 von Zürich. Und da meilen wir Wunderli, die sich seit 1600 so nennen oder so geschrieben werden, gehen auf Wunderlich zurück, zum Beispiel Heini Wunderlich, 1435 aus Meilen.
Der Andreas Buri vom Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon. Wenn auch Sie gerne möchten wissen, woher das Ihr Name kommt, dann rufen Sie uns an. Wir haben nämlich einen Telefonbeantworter installiert. Genau für das, wo Sie Ihre Frage draufreden können. Die Nummer ist 044 366 11 05. 044 366 11 05. Allerdings müssen Sie ein bisschen Geduld haben. Wir haben eine lange, lange Liste von Familiennamen, die sollte erklärt werden. Das kann also ein Zeitchen dauern, bis das Ihr Name drankommt, hier in der Schnabelweide auf SRF 1. Aber wir geben Ihnen auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid, wenn Ihr Name da dran ist. Telefonnummer vom Telefonbeantworter 044 366 11 05.
Thank you.
Schweizer Musik auf SRF 1. Andreas Fallenweider, «See my love». Das ist die Schnabelweide, das Mundartsendung am Donnerstagabend. Jetzt geht es bei uns um einen, der alles hat können. Fast alles, was man in dieser Zeit in der Renaissance hat können wissen, hat ihn interessiert. Universalgelehrter, Theologe, Arzt, Zoologe, Botaniker, der erste Naturwissenschaftler, hat man ihm gesagt, dem Zürcher Konrad Gessner, der vor 500 Jahren, 1516, auf die Welt gekommen ist und der darum in diesem Jahr in Zürich mit Publikationen und Ausstellungen gefeiert wird. Am bekanntesten sind im Konrad Gessner seine Tierzeichnungen. Weniger bekannt ist der Konrad Gessner als Sprachwissenschaftler. Aber auch auf diesem Gebiet war er ein Pionier. Gerade auch, was Mundarten betrifft. Der Markus Gasser.
Der Konrad Gessner war einer der ersten modernen Linguisten. Er hat zwar keine sprachwissenschaftlichen Entdeckungen gemacht, aber er hat Wörter und Namen gesammelt, er hat Sprachen verglichen und ist so ein Pionier der vergleichenden Sprachwissenschaft geworden. 1555 hat er ein Büchlein herausgegeben mit dem Titel «Mithridates de Differentiis Linguarum». Also «Mithridates vom Unterschied der Sprachen», natürlich alles auf Latinisch in dieser Zeit. Der Mithridates war im 1. Jahrhundert vor Christus ein König im Nahen Osten, wo alle 22 Völker in seinem Reich in denen ihrer eigenen Sprache regiert haben, wo also alle ihre Sprachen reden konnten. Der Konrad Gessner hat selber 8 Sprachen können, war selber also auch ein kleiner Mithridates. Und in diesem Sprachenbuch beschreibt er 130 Sprachen, 55 davon genauer. Und er hat erkannt, dass viele Sprachen miteinander verwandt sind und dass sie einen gemeinsamen Ursprung haben müssen. Innerhalb der deutschen Sprache hat er besonders auf die Lingua Helvetica, also auf den Schweizer Dialekt, geschaut und den Unterschied zum norddeutschen Dialekt beschrieben. Dass wir «Krut» sagen, nicht «Krut», und «Gessen», nicht «Gegessen», und «Eck», nicht «Eck». Dialekt gäbe es überall, das sei die Sprache vom Volk, aber eine gemeinsame Sprache, das gäbe es nur dort, wo Gelehrte und Reisende miteinander reden müssen, wo es also eine Hochsprache braucht, damit man sich versteht. Da war der Gessner wie ein moderner Naturwissenschaftler. Er hat gesehen, warum sich Sprachen verändern. Wegen Kulturaustausch, wegen Handelskontakt, wegen Krieg und Unterwerfung und wegen grossen Wanderbewegungen. Auf der anderen Seite hat der Gessner noch tief mittelalterliche Vorstellungen gehabt, dass die Bibel die unfehlbare Quelle ist für alle wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Sprachvielfalt die gäbe es überhaupt nur wegen dem Sündenfall von Babel, also weil Gott die Menschen mit Sprachverwirrung gestraft hat. Ursprünglich hat es nur einen Spruch gegeben, nämlich das Hebräische, die einzige reine Sprache. Zu den heiligen Sprachen zählt er nebst Hebräisch nur noch Griechisch und Latinisch, alle anderen Sprachen seien barbarisch und verdorben. Und jeder Sprachwandel sei eine weitere Stufe von diesem ständigen Sprachzerfall. Wenn man vergleicht mit heute, die Sprachpfleger argumentieren zwar kaum mehr mit der Bibel, aber dass jede Veränderung von unserer Mundart eine Verwässerung, eine Verluderung, ein Zerfall ist, das dünkt mich eine weit verbreitete Auffassung. Eine, die schon vor 500 Jahren beim Konrad Gessner aktuell war, vielleicht müsste man die Vorstellung von reinen Sprachen und verdorbenen Sprachen einmal überdenken.
Sagt Markus Gasser. Es ist um Konrad Gessner gegangen als Sprachwissenschaftler. Der Konrad Gessner, der Zürcher Universalgelehrte, der dieses Jahr seinen 500. Geburtstag hat und weit um gefeiert wird. Zu diesem Anlass sind nämlich neue Bücher über Gessner herausgekommen, eine Biografie und eine Wirkungsgeschichte, beide im Verlag von der NZZ. Und es gibt auch einen Haufen Ausstellungen in Zürich im Landesmuseum, im Zoologischen Museum, im Gessnergarten und im Zoo Zürich. Und wenn Sie auf unserer Homepage ein bisschen schneugen und suchen, dann finden Sie auch dort einen Haufen Kulturbeiträge zu dem Universalgenie und Renaissance-Mann, Konrad Gessner, auf srf.ch.
Hoffnung ist wenig, doch Hoffnung ist noch immer da. Unendlich und dann plötzlich, doch Hoffnung glaubt noch immer dran. Tränen, die flüssen und überschwemmen das ganze Land. Doch Hoffnung sieht weiter und schwimmt mit dir am neuen Strand. weck mich auf und tu, wie es anders wär. Es wäre nicht so schwer. Es wäre nicht so schwer. Meinst du, es könnte doch noch anders sein? Doch wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wieder sind wir ohne. Hoffnung ist trotzig, wird alt und ist schon wieder neu. Versteckt sich und verletzt dich, überlebt und bleibt doch immer treu. Verzweifeln oder beichten, es wird jemand bleiben und jemand gehen. Doch Hoffnung bleibt immer und läuft dir ewig nach. Hätte doch die Ruhe schon immer getragen, hätte doch nichts gesagt, hätte doch überlegt. Nimm mich mit aufs Lebensrettungsfluss und lass mich nicht mehr los, lass mich nicht mehr los, sonst bin ich nur.
Für 10 Uhr am Donnerstagabend. Der Donnerstagabend zwischen 9 und 10. Das ist Zeit für Schnabelweit, die Mundartsendung hier auf SRF 1. Nächste Woche, am 5. Mai, an der Auffahrt übrigens, ist die dann doppelt so lang. Sie wird nämlich schon am 8. Jahr, geht also vom 8. bis am 10. Und da stellen wir Ihnen Ausländer und Ausländerinnen vor, die Schweizerdeutsch lehren. Zum Beispiel der Engländer Dustin Rotenberg, der seine Nachbarn einlädt zum Essen. Und zwar zu typisch schweizerischem, zürcherischem Essen.
Also wir haben hier Zürich geschnetzeltes mit Rösti und als Beilage ein Nüsslisat mit Eier.
Also das, was in die Müller reinkommt, ist durch und durch zürcherisch. Und das, was an Wort aus diesen Müller rauskommt, soll es auch sein. Der Engländer Dustin Rotenberg besteht nämlich darauf, dass es um einen Abend nur Zürichdeutsch geredet wird. Oder ein anderes Beispiel noch von einer Ausländerin, die Mundart lehrt, Angela Cäsar, Logopädin aus Deutschland, die anders als ein Haufen von ihren Landsleuten nicht will beim Hochdeutschen bleiben, sondern im Alltag nur noch Zürichdeutsch reden. Auch wenn das wahnsinnig schwierig ist, wie sie selber sagt, verraten sie in der nächsten Woche in der Schnabelweit hier auf SRF 1. Ich bin Christina Lang, das ist der Blues Max, Max Lässer. Noch bis um 10 Uhr, nachher geht es weiter in Nachtclub mit dem Mike Lamar hier auf SRF 1.
Es geht Schlag auf Schlag, da kommt schon das Nächste. Was einfach ist, das Lied da hat noch keinen Text. Seit erster Fangs eine Melodie. Es kann nicht immer alles schon fertig sein. Ich fange jetzt halt einfach mal an. Muss auch mal einen ein bisschen Courage haben. Bin voll im Saft und hab bereits eine Strophe geschafft. Wenn's jetzt eine zweite Strophe hat, dann
dann fängt das Problem von vorne an. Ein richtiges Lied hat an sich drei. Doch jetzt muss das erste Mal der zweite sein. Ich geb's ja zu, das hat kein Spitz. Ich hab keine Message, weiss kein Witz. Mir fällt nichts ein. Das wär die zweite Strophe gewesen.
Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.